Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Unsere Themen heute: Fleischbeschau, bayerische Corona-Rangeleien ums Schlachtvieh, Fleisch ist Frust, Prostitution in Zeiten von Corona und auf in die Zukunft, Migranten im öffentlichen Dienst. Das und mehr jetzt im DLF-Magazin mit Matthias von Lieben. Herzlich willkommen. Es kam sehr überraschend, als der sächsische Innenminister Roland Wöller Anfang der Woche bekannt gab, der bisherige Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz, Gordion Meyer-Plath, wird ausgetauscht. Gründe dafür wurden keine genannt. Und sein Nachfolger stand auch gleich fest. Seit Mittwoch ist Dirk Martin Christian im Amt, der seit 2019 im Innenministerium die Fachaufsicht über das Landesamt für Verfassungsschutz innehatte. Heikel an dem Austausch an der Spitze des Amtes: laut Sächsischer Zeitung musste Meyer-Plath wohl gehen, weil er sich weigerte, gesammelte Daten über 8 AfD-Politiker zu löschen, zu denen zum Beispiel auch AfD-Bundeschef Tino Chrupalla gehörte. Die Löschung wiederum hatte der neue Behördenchef Christian verlangt. Für Aufklärung in diesem Durcheinander sollte heute nun ein Pressetermin sorgen. Und darüber konnte ich auch vor der Sendung mit unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau sprechen. Und meine erste Frage an ihn war, wie es an der Spitze der obersten Geheimdienstbehörde Sachsens zu diesem Wechsel gekommen ist.
Ja, nun, zunächst muss man sagen, der war nicht ganz so überraschend. Also es gab schon mal Medienberichte, da wurde auch der Name des Neuen schon genannt. Man muss sagen, Gordian Meyer-Plath, der alte Präsident, Ex-Präsident, er hat die Erwartungen in ihm nicht erfüllen können. Das Landesamt für Verfassungsschutz, so wurde es heute im Innenausschuss nochmal gesagt, hat nach wie vor keine ausreichende Analysefähigkeit im Bereich des Rechtsextremismus. Es gab eben auch Streitigkeiten mit dem Innenminister Wöller, Auseinandersetzungen, und das spielt auch eine Rolle. Seit Dezember gibt es hier eine neue Regierung, die Grünen sind neu mit reingerückt, da wurde im Koalitionsvertrag auch ein Umbau der Sicherheitsbehörden, ein kleiner, mit eingebaut, und dazu gehörte wohl auch das Agreement eines neuen Mannes an der Spitze des Landesamtes für Verfassungsschutz. Über den neuen Dirk Martin Christian ist bisher wenig bekannt gewesen. Er ist Jurist, er ist Karrierepolitiker. Er war ja vorher im Innenministerium, vorher eben auch schon selber beim Landesamt für Verfassungsschutz, kommt also aus dem Haus. Das ist jetzt kein Input von außen. Von daher kann man sagen, er steht schon eher für Kontinuität.
Jetzt soll der Ursprung für den Wechsel laut Sächsischer Zeitung eine Meinungsverschiedenheit darüber gewesen sein, ob Daten von AfD-Abgeordneten gelöscht werden oder eben nicht. Was haben Sie denn dazu heute erfahren?
Ja, nach diesem Zeitungsbericht hat der neue Präsident eben in seiner alten Funktion als Referatsleiter im Innenministerium, hat er den alten angewiesen, Daten über Abgeordnete der AfD zu löschen, die der Verfassungsschutz eben so sammelt. Also nichts Geheimes jetzt, sondern eben nur aus Zeitungsartikel oder eben Facebook-Auftritte. Und dem habe sich der Gordian Meyer-Plath, der ehemalige Präsident, widersetzt, darauf hingewiesen, dass die Löschung dieser Daten zu erheblichen Problemen führen könnte im Austausch mit anderen Landesämtern, mit dem Bundesamt für die Sicherheitsarchitektur. Dazu hat Innenminister Wöller heute im Innenausschuss zunächst einmal Fragen beantwortet am Morgen und im Nachhinein auch auf der Pressekonferenz. Und er hat eben diese Löschung mit dem besonderen Status der Abgeordneten begründet.
Die politische Beobachtung ohne Nachweis und konkretes Wissen ist nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichtes nicht zulässig. Dies hat die Fachaufsicht im Innenministerium zu Recht beanstandet und mehrfach Belege und Beweise gefordert. Diese konnten vom Landesamt für Verfassungsschutz nicht geliefert werden. Die Löschung der Daten der betreffenden Abgeordneten ist daher zwingende Rechtsfolge.
Also er hat es so dargestellt, es gab eben Überlegungen, die AfD als Prüffall einzustufen. Dabei werden, wie gesagt, Daten gespeichert. Aber es gibt eben besonders hohe Hürden bei der Beobachtung von Abgeordneten laut Bundesverfassungsgericht. Und da konnte einfach man im Landesamt nicht begründen, dass das eben so notwendig sei. Und er hat sich auch zu den Medienberichten geäußert. Dazu sagte Innenminister Wöller am Nachmittag:
Das Durchstechen von Verschlusssachen in die Öffentlichkeit, um auf diesem Wege die eigene Meinung und sein rechtswidriges Tun gegen Abgeordnete zu verteidigen, ist ein bemerkenswerter, ich sag mal, einmaliger Vorgang. Die Staatsanwaltschaft ist bereits eingeschaltet und so etwas können und dürfen wir nicht dulden.
Also Wöller sieht sich da in seiner Personalentscheidung auch nochmal bestätigt, hat er gesagt, auf die Frage, warum er eben diese Personalentscheidung nicht schon getroffen hätte, als Meyer-Plath sich geweigert hat, das ist ja schon ein bisschen her, warum ihn nicht sofort entlassen hatte, da hat er allerdings keine Antwort.
Das heißt, man kann aus dieser Entscheidung eben für den Wechsel an der Spitze des Amtes auch nicht herauslesen, dass der neue Leiter Dirk Martin Christian die Beobachtung extremistischer Strukturen innerhalb der AfD jetzt erschwert.
Also man muss sagen, beide, sowohl Wöller als auch Christian, haben klar das Problem Rechtsextremismus benannt. Das sage ich jetzt nochmal, weil es in Sachsen einfach nicht immer eine Selbstverständlichkeit war. Dirk Martin Christian hat nochmal verdeutlicht, dass sich das sächsische Verfassungsschutzgesetz eben von anderen absetzt in den Ländern und im Bund. Die Hürden für eine Beobachtung, die seien hier eben besonders hoch.
In Sachsen, das unterscheidet uns von anderen Bundesländern, haben wir besonders strenge Anforderungen, bis über eine extremistische Bestrebung als solche berichtet werden darf. Es muss sich um eine erwiesene Bestrebung handeln. Das heißt, es müssen gesicherte, ja gerichtsfeste Erkenntnisse und Beweise vorliegen. Sonst dürfen wir die Öffentlichkeit nicht informieren.
Also diese besonders strengen Anforderungen, auch weil eben in Sachsen nicht über einen Prüffall oder Verdachtsfall informiert werden darf, wie das in anderen Ländern oder im Bund üblich ist. Und das hatte ja der alte Präsident zumindest für Pegida angestrebt, war da eben aber ausgebremst worden. Aber der neue Präsident Dirk-Martin Christian hat eben auf Fragen auch nochmal darauf hingewiesen, dass das Landesamt hier eben besonders vorsichtig vorgehe, um keine gerichtlichen Niederlagen zu kassieren, besonders gerichtsfeste Beweise sozusagen bräuche. Also die Argumentation, der Verfassungsschutz müsse hier einfach nachweisen, dass jemand beispielsweise im Flügel, der ja beobachtet wird im Bund, Mitglied sei, was ein bisschen kurios klingt, weil der Flügel ja bewusst keine Mitgliedskartei geführt hat. Es gibt ihn ja auch offiziell nicht mehr, aber es gibt hier eben Aussagen von AfD-Politikern selbst, die sagen, 70-80% der AfD-Mitglieder hier, die sind flügelnah, sind im Flügel. Und genauso schwer nachvollziehbar ist es im Prinzip für mich immer noch, warum Pegida nicht beobachtet wird. Dort steht an der Spitze ein vom Bundesverfassungsschutz als erwiesener Rechtsextremist eingestufter, wegen Volksverhetzung verurteilter Mann Lutz Bachmann. Hier gab es die Radikalisierung der Gruppe Freital. Der sogenannte Moscheebomber hat dort gesprochen und dennoch sagt Christian, wir können das derzeit nicht ausreichend nachweisen, dass das für die ganze Gruppe gilt.
Auch mit Blick auf diese Hintergründe, die Sie gerade geschildert haben, ist da ein Neuanfang im Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz unter Dirk-Martin Christian denn überhaupt glaubhaft?
Also man hat sich das vorgenommen, allerdings hieß es eben auch schon vor 8 Jahren, die Analysefähigkeit im Bereich Rechtsextremismus müsse verbessert werden. Das ist jetzt immer noch nicht ausreichend, aber man will schneller informieren, man will besser mit den Kommunen zusammenarbeiten und man will auch medial im 21. Jahrhundert ankommen, wie es hieß. Also das sind hehre Pläne, da muss man eben erst einmal abwarten, was und wie das tatsächlich umgesetzt wird.
Und wie bewertet die Opposition diese ganzen Vorgänge?
Ja, die ist natürlich sehr gespalten. Es gibt die Linke und die AfD in der Opposition. Die Linke stellt hier viele Fragen und sieht eben den Verfassungsschutz letztendlich als, Zitat, zu dämlich an, gegenüber dem Innenministerium zu begründen, weshalb es eben diese Daten von Abgeordneten speichern müsse. Das sei eben in anderen Bundesländern durchaus möglich. Und die AfD, um die es ja hier auch geht, die wittert eine politische Instrumentalisierung sowieso des Verfassungsschutzes und sagt zu den aktuellen Entwicklungen, offensichtlich dämmere es der CDU, dass die Sachsen resistenter seien gegen Manipulationsversuche, wie es heißt, durch Medien und Altparteien. Und so glaubt die AfD, eine weitere Verschärfung der Gangart gegen die AfD im Freistaat würde momentan eher die Gefahr für die CDU mit sich bringen, dass sich noch mehr Bürger von dieser abwenden und mit der AfD sympathisieren.
Berichtet unser Landeskorrespondent aus Sachsen, Bastian Brandau, über den Wechsel an der Spitze des sächsischen Verfassungsschutzes. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ende Mai kam es zu einem Wechsel beim deutschen Vorgehen in der Corona-Krise. Corona-Politik wurde alleinige Ländersache. Klar, einzelne Ministerpräsidenten und Präsidentinnen sind schon zuvor immer wieder Sonderwege gegangen, verschärften oder lockerten Maßnahmen entsprechend örtlicher Gegebenheiten oder aber politischer Vorstellungen. Dietmar Bartsch, der Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag, äußerte daher schon im April eine Vermutung.
Es ist außerordentlich problematisch, wenn die Corona-Krise zusammenfällt mit der Kür des CDU-Kanzlerkandidaten. Und da sind Herr Söder und Herr Laschet leider ein Stück weit verhaltensauffällig.
Bisweilen konnte Beobachter tatsächlich das Gefühl erschleichen, Armin Laschet und Markus Söder, die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, lieferten sich ein Fernduell um den richtigen Umgang mit der Krise. Und siehe da, zu Beginn dieser Woche kam Markus Söder dann mit einem neuen Vorstoß daher. Flächendeckende Corona-Tests für alle. Und das, während Armin Laschet das Ausbruchsgeschehen rund um die Tönnies-Fleischfabrik im Landkreis Gütersloh unter Kontrolle bringen muss. Michael Watzke über Tests für alle, Testosteron-Politiker und das bayerische Schlachtvieh.
Testen, 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 vorher. Testen ist testen, ist testen.
Markus Söder hat ein neues Lieblingsthema.
Testen, 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 ist zu testen. Testen, ganz klar. Mehr testen, 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 testen.
Der gelernte Fernsehredakteur und Selbstvermarktungsprofi Söder weiß, wenn man mal ein Thema gefunden hat, dann muss man es gnadenlos wiederholen.
Wer lockert, muss testen. Wer lockert, muss testen. Und wer mehr lockert, muss mehr testen.
Und wer Kanzler werden will, muss am meisten testen. Söder testet nämlich längst für Berlin. Dafür kriegt in Bayern jeder einen Abstrich, der nochmal will, sogar wenn er schon hatte.
Schneller, kostenlos und für jedermann. Klar, es kostet Geld, aber es gibt kaum eine besser lohnende Investition im Moment.
Sind die 200 Millionen Euro, die Söder dafür im bayerischen Staatshaushalt locker macht, eine Investition in den Infektionsschutz oder eine in persönliche Umfragewerte? Der CSU-Chef schaut stets mit einem Auge auf die Infektionszahlen, mit dem anderen schielt er auf die Beliebtheitsskala. Zwischen beiden Kurven besteht ein Zusammenhang.
Glaubt denn ernsthaft jemand, dass die Bevölkerung das ablehnt, wenn sie die Möglichkeit hat, sich kostenlos testen zu lassen? Das scheint mir ein Irrglaube zu sein. Mal sehen, wie es in einigen Wochen ist, was die anderen machen. Ich habe auch nochmal mit Winfried Kretschmann gesprochen. Jeder setzt da seine Prioritäten, wir ebenso.
Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, lehnt Corona-Tests für alle als unsystematisch ab. Systematisch sei am bayerischen Sonderweg nur eines.
Die Bayern haben systematisch mehr Geld als wir. Aber wir sehen eigentlich nicht, dass es erforderlich ist.
So denken die meisten Ministerpräsidenten und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Söder kontert bayerisch breitbeinig.
Man kann sagen, das ist uns zu teuer, wir müssen Prioritäten anders setzen. Das ist wahr, wir haben aber die Kapazitäten, also machen wir das entsprechend. So einfach ist es.
Auf bayerisch heißt das, wer ko, der ko. Und Söder kann. Er ahmt derzeit Edmund Stoiber nach. Der damalige bayerische Ministerpräsident hübschte und polierte Bayern vor der Bundestagswahl 2002 auf wie eine Prachtkuh beim Almabtrieb. Für seinen Kampf um die Kanzlerschaft trimmte Stoiber den Freistaat auf Schuldentilgung und Effizienz und machte Bayern damals zum neoliberalen Wirtschaftsland Nummer 1. Söder dagegen baut Bayern zum Sozialstaat Nummer 1 aus und zum Testsieger.
Wir haben auf 1000 Einwohner umgerechnet im internationalen Vergleich eine höhere Testquote als Österreich, Südkorea und auch besser als der Bundesdurchschnitt ist.
Von Nordrhein-Westfalen redet Söder erst gar nicht. Dessen Ministerpräsident Armin Laschet wirkt im Vergleich zum schneidigen Söder ein wenig blass, auch beim Thema Corona-Tests.
Mir ist vor allem wichtig, dass wir da, wo es brennt, es verpflichtend machen. Das ist der fundamentale Unterschied, den wir hier in Nordrhein-Westfalen setzen.
Viel zu spät und zu zaghaft sei Laschet, heißt es in Söders Umfeld. Und der freche Franke stichelt in Laschets frischer Fleischwunde.
Man sieht es übrigens jetzt ja auch in Gütersloh. Nur die umfassenden Tests bringen die Chance, ein klares Bild von Infektion zu haben und geben dann auch die Chance, den Urlaub zu genießen, wenn die entsprechenden Testergebnisse vorliegen.
Seinen Sommerurlaub verbringt Söder dieses Jahr übrigens an der Nordseeküste und natürlich daheim. In Bayern sei es nun mal am schönsten, besten und saubersten. Ein Tönnies-Skandal im Freistaat? Undenkbar. Von wegen, sagt der Lebensmittelhygieniker Dr. Gero Beckmann aus Bad Kissingen. Der Mikrobiologe zweifelt daran, dass die bayerische Fleischindustrie sauberer sei und strenger kontrolliert werde als die im Rest Deutschlands.
Also das, was wir mitbekommen, spricht eine andere Sprache. Ich weiß, dass ich das letzte Mal überhaupt noch, und zwar unter Aufbieten aller Kräfte, circa 22., 24. März hier einen Mitarbeiter des örtlichen Gesundheitsamtes überhaupt ans Telefon bekommen habe, der sagte, wir gehen hier Land unter. Damals waren hier im Landkreis Bad Kissingen 21 Infizierte. Zu dem Zeitpunkt war man kaum in der Lage, dem nachzugehen, geschweige denn irgendetwas schriftlich zu machen. Wie ich dann systematisch Leute erfasse, das ist mir ein Rätsel.
Statt 200 Millionen Euro in Corona-Tests für jedermann zu stecken, so Beckmann, brauche Bayern mehr Personal in den Gesundheitsämtern und eine clevere Teststrategie mit Ideen aus der Tiefe.
Nämlich das Testen von Abwässern auf das Coronavirus. Das ist eine ganz interessante Variante, die ist viel besser als Corona-App und alles andere. Und man könnte hier über das Einzugsgebiet von Kläranlagen sagen, hier baut sich was auf, hier müssen wir engmaschiger testen. Das wäre viel, viel intelligenter.
Aber längst nicht so öffentlichkeitswirksam. Bayern testet Abwasser auf Corona, klingt nun mal deutlich weniger sexy als kostenlose Corona-Tests für alle. Etwas anderes zu glauben, wäre naiv. Und wie sagt Söder selbst?
Naivität ist ein Luxus, den man sich nicht leisten sollte.
Wer das nicht glaubt, kann es ja mal
testen, 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 vorher. Testen ist fürs Testen, ganz klar.
So, die Devise von Markus Söder im Beitrag von unserem Autoren Michael Watzke über den bayerischen Quasi-Alleingang mit Massentests in der Corona-Krise. Zumindest qua Definition erscheint Corona-bedingtes 1,50 Meter Abstand halten im Prostitutionsgewerbe als ziemlich große Herausforderung. Wie in anderen Bereichen liegt das sogenannte horizontale Gewerbe daher seit Mitte März am Boden, als mit dem Lockdown auch die Ausübung der Prostitution verboten wurde. Angestellte in Bordellen sind seitdem in Kurzarbeit, FreiberuflerInnen kämpfen um ihre Existenz. Unmöglich und ungerecht finden das Prostitutionsverbot die, die davon selbstbestimmt leben. Andere wiederum sehen jetzt die Chance, die käufliche Liebe vielleicht gleich ganz zu verbieten. Und nicht zum ersten Mal unternehmen PolitikerInnen aus Union und SPD diesen Versuch. Auch eine Gruppe der Linkspartei wärmt die Verbotsdebatte nun wieder auf. Dabei sagen Kritiker, Sex werde auch dann gekauft, wenn er verboten ist. Im Untergrund. Anja Nehls über Bordelle und SexarbeiterInnen in Corona-Zeiten.
Du, lies doch nochmal die Anzeige. Am Telefon gehe ich auf solche Dinge nicht ein. 150 mit Anfahrt. Okay. Tschö.
Am Telefon will Felicitas Schiro jetzt nicht konkreter werden. Die Berliner Prostituierte bekommt jeden Tag Dutzende Anrufe von Männern, die sich mehr als nur mit ihr treffen wollen. Zwar steht in ihrer Internetanzeige, dass sie sich an das Verbot halten will, aber seit Mitte März muss sie auf Geld von Freiern verzichten. Zu lang, um von Erspartem zu leben. Sie will wieder arbeiten.
Ja, natürlich. Wir müssen ja irgendwie überleben und wir würden sonst auch unser Dach über den Kopf verlieren. Das möchte ich nicht.
Mit dem Corona-Lockdown Mitte März wurde die Ausübung der Prostitution in Deutschland verboten. Inzwischen gibt es in den jeweils geltenden Landesverordnungen Unterschiede. In einigen Bundesländern wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen ist käuflicher Sex in jeglicher Form untersagt. In den meisten anderen wie Bayern oder Baden-Württemberg ist lediglich der Betrieb von sogenannten Prostitutionsstätten, also Bordellen und Clubs, verboten. Der privaten Prostitution kann wieder nachgegangen werden. Jedenfalls, solange die Verordnung einzelner Städte oder Sperrgebietsregelungen wiederum nichts anderes sagen. Das Bordell von Aurel Johannes Marx in Berlin ist zurzeit dicht. Er musste bereits 3 Büroangestellte entlassen, eine erhält Kurzarbeitergeld. Er selbst und die Prostituierten, die bei ihm freiberuflich arbeiten, haben zum Teil Geld aus der Corona-Soforthilfe bekommen. Dennoch steht ihm jetzt das Wasser bis zum Hals.
Das größte Problem ist, dass halt kein absehbares Ende ist. Ich kann keinen Liquiditätsplan machen. Man fühlt sich als ein Mensch, fühlt man sich in der Situation total ohnmächtig. Und das Deprimierendste an der Sache ist, dass ich zu einem der wenigen Bordellbetreiber gehört, die aus Überzeugung in den letzten Jahren wirklich gerne Steuern bezahlt haben. Und durch Steuern bezahlen werde ich ja auch ein Teil dieses Rechtsstaates,
von dem er sich jetzt im Stich gelassen fühlt. Dass ihr Gewerbe schlechter behandelt wird als andere sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik oder Massagestudios, sei ungerecht, schimpft Marx. Carsten Spalleck, CDU-Bezirksstadtrat von Berlin-Mitte, vergleicht lieber mit Branchen, denen es auch nicht besser ergeht.
Ich glaube aber, dass es schwierig ist, wenn zum Beispiel in Berlin die Bars noch gar nicht richtig geöffnet haben, wie man dann im Prostitutionsgewerbe eine Ausnahme machen will, wenn dieses Gewerbe qua Definition ja Abstand halten quasi unmöglich macht.
Das bestreitet der Bundesverband für sexuelle Dienstleistungen und hat ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt, erklärt Stefanie Klee.
Wenn ein Kunde ins Haus kommt, soll er zu der Person, die die Türe aufmacht, 1,50 Meter Abstand halten. Dann wartet er vielleicht im Aufenthaltsraum, um mit den Sexarbeiterinnen zu sprechen. Auch die sollen 1,50 Meter Abstand halten. Und wenn er sich dann entscheidet für eine Sexarbeiterin, gehen beide zusammen auf ein Zimmer.
Zwar sei dort der Mindestabstand nicht mehr möglich, aber einiges andere, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, erzählt Lena, die freiberuflich im Bordell von Marx arbeitet.
Also Mundschutz, Datenerfassung, ich meine Händedesinfektion machen wir sowieso alle. Und wir sind da sehr flexibel und auch sehr bereit, die Auflagen einzuhalten. Und ich weiß, dass die Kunden das auch sind.
Und genau das bezweifeln diverse Politiker. Einige nutzen nun die Gelegenheit der derzeitigen Corona-bedingten Auszeit, um zu fordern, das horizontale Gewerbe doch gleich ganz zu verbieten, obwohl es erst kürzlich mit dem Prostituierten-Schutzgesetz auf eine geregeltere Basis gestellt worden war. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix findet grundsätzlich, dass das Prostitutionsgewerbe genauso zu behandeln ist wie jedes andere. Dennoch, so einfach sei das nun auch wieder nicht. Stichwort Hygienekonzept.
Und gerade bei so einer doch intimen Geschichte wie bei der Prostitution ist vielleicht auch die Frage von Kontrolle da auch nochmal eine wesentliche. Und ich weiß nicht, ob die Behörden dazu auch in der Lage sind, das alles auch zu kontrollieren.
Die Prostituierten befürchten, dass die momentane Situation weiter politisch genutzt werden könnte. Sexarbeit sei eben nicht nur gefährlich, sondern auch menschenunwürdig und frauenfeindlich, postulierte zum Beispiel die Linke und fordert eine Welt ohne Prostitution. Die wird es nie geben, sagt Aurel Marx. Bereits jetzt blühe das illegale Geschäft und Datingportale wie Tinder explodierten.
Wo genau nichts geregelt ist, wo genau nichts nachvollziehbar ist und wo genau null Sicherheit für die Frauen vorhanden ist, dass das wesentlich größere Übel ist, als jetzt in Corona-Zeiten die Prostitution mit Einschränkungen wieder stattfinden zu lassen.
Auf dem Berliner Straßenstrich an der Kurfürstenstraße ist das Geschäft deshalb wieder angelaufen, wenn auch ein bisschen heimlicher. Viele Frauen aus Osteuropa haben keine andere Wahl und Anspruch auf Leistungen haben sie auch nicht. Der SPD-Abgeordnete Sönke Rix plädiert nicht für ein generelles Verbot der Prostitution, sieht aber im Corona-bedingten Aus auch eine Chance.
Dass natürlich jetzt auch viele versuchen, auch die ausstiegswillig sind, aus dem Prostitutionsgewerbe vielleicht auch auszusteigen. Da ist meine Forderung an die Bundesländer, auch entsprechende Perspektiven diesen Frauen und Männern auch zu schaffen, weil nicht alle total und vollkommen freiwillig in dem Bereich natürlich unterwegs sind.
Aber es gibt eben auch solche wie Lena, der ihr selbstgewählter Beruf Spaß macht. Früher sei sie Köchin in einem Kindergarten gewesen und könnte sich als Corona-Zwischenlösung auch gut einen anderen Job vorstellen. Ganz auf die Sexarbeit verzichten will sie aber nicht.
Ja, da ich auch ein großer Sauna-Fan bin, kann ich mir vorstellen, dass ich mir einen Job in einem tollen Spa irgendwo suche. Was aber nicht heißt, dass ich irgendwann das wieder kombinieren werde, sobald es erlaubt ist.
Damit sie ihr Geschäft schneller wieder aufnehmen kann, will Lena jetzt vor Gericht ziehen. Andere Prostituierte gehen in der Zwischenzeit ihrem Job im Ausland nach. In der Schweiz, Österreich, Belgien, Holland und Griechenland ist die Prostitution bereits wieder gestattet.
Prostitution in Zeiten von Corona. Anja Nehls hat sich in Berlin umgehört, welche Auswirkungen der Corona-Lockdown auf das horizontale Gewerbe hat. Das Besondere an den Jenischen ist, dass eigentlich kaum jemand von ihnen je gehört hat. Und doch haben alle sie schon einmal gesehen. Sie werden als fahrendes Volk beschrieben, waren früher oft Scherenschleifer, Bürstenbinder oder Schausteller, die sie auch bis heute noch sind. Die Bundesregierung schätzt, dass rund 8000 Jenische in Deutschland leben. Die Jenischen selbst gehen sogar von 400.000 aus. Was man sicher weiß, ist, dass sie in der NS-Zeit als Zigeuner diffamiert und verfolgt wurden. Entschädigungszahlungen für Jenische, die Konzentrationslager überlebten, hat es aber nie gegeben, anders als beispielsweise bei den Sinti und Roma. Bis heute ist umstritten, ob die Jenischen eine eigene Volksgruppe sind. Für sie selbst ist es aber überhaupt keine Frage. 75 Jahre nach Kriegsende fordert der frisch gegründete Zentralrat der Jenischen nun als Minderheit anerkannt zu werden. Dabei wussten viele lange gar nicht, dass sie überhaupt Jenische als Vorfahren hatten. Wie zum Beispiel Klaus Vater, der erst vor wenigen Jahren erfuhr, dass seine Urgroßmutter Jenische war. Als ehemaliger stellvertretender Regierungssprecher und Sprecher im Arbeits- und Gesundheitsministerium unter Ulla Schmidt von der SPD nutzt er seine Kontakte in die Politik heute, um sich für die Belange der Jenischen einzusetzen. Ich konnte vor der Sendung mit Klaus Vater sprechen und meine erste Frage an ihn war, woran es denn liegt, dass die Jenischen eine so geringe Präsenz haben und warum es in Deutschland so schwer ist, Gehör zu finden.
Ein Teil der Bevölkerung wusste nichts von denen, ein anderer Teil hat sie vergessen und der dritte Teil wollte auch nicht, dass die Jenische bekannt werden. Ich sag mal so, wenn Beckenbauer ein Jenischer gewesen wäre, dann wären sie bekannt geworden. Aber da es diesen Typus des Bekannten, des Prominenten nicht gibt, unter den Jenischen blieben sie auch verborgen. Man muss sich vorstellen, dass noch Ende 1949 der Spiegel über Jenische berichtet hat als Lügner, Betrüger, als Leute, die ihre Kinder zum Stehlen anhalten, die in Inzucht leben. Wer wollte schon mit denen was zu tun haben, wenn die einen solchen Ruf hatten? Und der Rest kannte sie schlicht nicht.
Jetzt wollen Sie sich auch gegen diese gesellschaftlichen Stigmata wehren. Letztes Jahr wurde ein Zentralrat der Jenischen gegründet. Und jetzt fordern Sie auch, als Minderheit anerkannt zu werden, ähnlich wie Sinti und Roma oder die dänische Minderheit. Was würde diese Anerkennung denn konkret bewirken oder verändern können?
Na, den Jenischen geht es nicht um eine explizit politische Forderung, sondern um eine Forderung, die sich auf ihre Kultur, auf ihre Sprache, ihre Musik, ihre Kunst, auf ihre Art des Zusammenlebens bezieht. Und all das wäre geschützt und das halte ich auch für vernünftig und für angebracht.
Jetzt weiß man relativ wenig darüber, wie viele Jenische überhaupt in Deutschland leben. Die Regierung geht da von 8000 aus, der Zentralrat der Jenischen von 400.000, ist ja ein deutlicher Unterschied. Und auch sonst hat man zumindest das Gefühl, wenn man in den Archiven sucht, Geschichte, Kultur und Sprache ist bisher relativ wenig erforscht der Jenischen. Was versprechen Sie sich von einer Förderung vielleicht auch von Seiten des Staates, wenn bisher doch so wenig bekannt ist?
Die Zahl der Jenischen in Deutschland ist in der Tat ein Rätsel. Die letzte Schätzung des Bundes waren, da waren es 8000, die liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Und dann gibt es Hinweise darauf, dass es viele Leute gibt, die jenische Eltern, Großeltern, Urgroßeltern hatten, haben, die es aber gar nicht wissen. So kommen die 400.000 zustande. Was richtig wäre, die jenische Bevölkerung und das, was sie können und was sie tun, mal darzustellen, Kulturzentren aufzubauen, beispielsweise in Baden-Württemberg oder auch ein Dokumentationszentrum in Berlin, dann würde schon deutlich werden, was die bisher waren und was sie getan haben. Ich persönlich glaube ja, dass die Jenischen im Laufe der letzten Jahrhunderte etwas gemacht haben, was ausgesprochen modern ist. Sie haben repariert, sie haben alte Dinge wieder neu gemacht, also nachhaltig gearbeitet und haben dabei auch, glaube ich, wenn man genau hinschaut, so etwas wie innovative Fähigkeiten gezeigt. Denken Sie an die aus Draht hergestellten Mausefallen des vorigen Jahrhunderts aus Nerod. Das war eine Geschichte, die wurde weltweit verkauft. Also da liegt eine Menge Stoff in unserer kulturellen Geschichte unseres Landes, der mit Jenischen zu tun hat und der einfach nur gehoben werden müsste.
Und für die Aufwertung auch dieser Kultur setzen Sie sich ja auch in der Politik ein, im politischen Berlin, wo Sie ja aus Ihrer aktiven Zeit wahrscheinlich auch noch ganz gut vernetzt sind. Nutzen Sie da diese Kontakte auch, um sich für die Belange der Jenischen einzusetzen und spüren Sie da Rückenwind für Ihr Anliegen?
Ja, das mache ich. Ich bin wirklich so etwas wie ein Mittler geworden zwischen den Aktivisten, der Jenische in Schwaben beispielsweise, und der Politik. Es gibt Interesse. In der SPD macht das beispielsweise die Marianne Schieder und bei der Linken die Petra Pau, die sehr interessiert sind am Thema. Die Bundesregierung selber in der Gestalt des Beauftragten für Minderheitenfragen, Professor Fabricius, ist sehr zurückhaltend, was unser Anliegen angeht. Er bezweifelt, dass die Jenische eine Art Identität in ihrer Kultur gefunden hätten. Und daher hält er sich zurück. Die Jenische wiederum glauben, dass das gegeben ist und dass man das einmal wissenschaftlich aufarbeiten muss, dann kommt auch die Wahrheit zutage. Das ist das, was ich derzeit mache.
Und diese zumindest in Teilen ablehnende Haltung, was verursacht die bei den Jenischen? Werden da gesellschaftliche Stigmata verstärkt?
Ja, ganz zweifellos. Man sollte sich das so vorstellen, dass viele der heute lebenden Jenische unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Flügler beispielsweise, der den Zentralrat führt, wurde als Dreckszigeuner bezeichnet. Nicht nur einmal, häufiger. Er wurde diskriminiert. Und das ist vielen so gegangen. Manche haben Großeltern und Eltern, die von den Nazis drangsaliert worden sind. Man hat sie teilweise verhungern lassen. Und nun kommt der neue deutsche demokratische Staat und zeigt ihnen die kalte Schulter. Das ist schwer erträglich.
Ich habe das eben schon angesprochen. Es gibt viele Parallelen zu der Geschichte der Sinti und Roma. Die Jenischen wurden während der NS-Zeit auch als Zigeuner bereits diffamiert, wurden verfolgt, hatten aber anders als die Sinti und Roma in den 70er und 80er Jahren eben keine Bürgerrechtsbewegung und wurden auch nicht 1982 von Helmut Schmidt, wenn auch sehr spät, als Opfer des Holocaust anerkannt. Trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, warum haben sich die Jenischen damals nicht angeschlossen, als sich der Zentralrat der Sinti und Roma gegründet hatte?
Weil das Verhältnis zwischen Sinti und Roma auf der einen Seite und den Jenischen auf der anderen Seite nicht einfach ist. Zu glauben, die würden sich automatisch zugleich gesonnen zusammenschließen, das geht so nicht. Auch da gibt es alte Unterschiede, die jetzt zum Tragen kommen. Das war damals schwierig und das ist heute immer noch schwierig. Ich glaube aber, dass bei den jungen Leuten da so etwas wie ein Aufbruch stattfindet, der manches überwindet, was bisher an Trennendem da war.
In der Schweiz beispielsweise, wenn man mal in die Nachbarländer schaut, da werden die etwa 40.000 dort lebenden Jenischen als Minderheit anerkannt und ihre Lebensform sogar als Reisende vom Staat unterstützt. Da müssen die einzelnen Kommunen tatsächlich Platz vorhalten. Sollte dieses Beispiel auch ein Vorbild für Deutschland sein?
Da können die Jenischen in Deutschland nur von träumen. Das wäre sehr schön, wenn man ihnen die Chance geben würde, wieder jedenfalls einen Teil von ihnen zur angestammten Lebensweise der Großeltern zurückzufinden. Manche wollen das ja auch. Manche tun es ja immer noch. Man muss auch sehen, dass die Jenischen eine eigene Auffassung von Freiheit haben. Von Freiheit, sich zu bewegen in der Natur, über die Landstraße zu ziehen und das zu genießen und dabei gleichzeitig ihr Geld zu verdienen. Das kommt uns heute sehr fremd vor, aber ich beispielsweise halte das für eine tolle Art der Gestaltung von Freiheit. Aber wir sind da aufgrund unserer Lebensweise sehr zugeknöpft, schätze ich.
Sie selbst wissen noch gar nicht allzu lange, dass Sie eine jenische Urgroßmutter hatten. Also ja. Was hat das denn geändert in Ihrem Bewusstsein, wenn man diese Familiengeschichte dann erst mit der Zeit kennengelernt hat? Besteht dadurch vielleicht auch durch diesen persönlichen Bezug ein anderes Bewusstsein für die Wirkung der NS-Zeit?
Das kann ich nicht ausschließen. Ich bin relativ früh politisiert gewesen, auf der linken Seite. Insofern gab es schon etwas bei mir. Es war eher, nachdem ich das erfahren hatte und ich mit Jenischen geredet hatte, die sich nicht immer bereit waren, zu erkennen zu geben, war es eher so, dass sie mir leid getan haben. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben wirklich darunter gelitten, dass der deutsche Staat, der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber, die Parteien, sie immer noch nicht, ich will das mal so etwas pathetisch formulieren, in die Arme geschlossen hatten, in ihnen gesagt hatten, ihr gehört zu uns, ihr gehört dazu. Das hat mich doch sehr mitgenommen, will ich ganz ehrlich sagen, dass das immer noch der Fall ist, dass die Menschen auch, sind heute sehr alt, manche sterben jetzt, das Gefühl haben, dieser neue deutsche Staat mit seiner Demokratie hat uns auch vergessen.
Stellen Sie sich in der Zukunft vielleicht mittelfristig darauf ein, dass es von Seiten der Bundesregierung weiteren Widerstand geben wird oder hoffen Sie da auf ein Umdenken?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich der Bundespräsident in der nächsten Zeit mal mit dem Zentralrat trifft und sich das anhört. Ich kann mir auch vorstellen, dass führende Repräsentanten der Parteien, der Fraktionen sich das genauer angucken und dass sie dann überlegen, Leute, so geht das nicht weiter. Wir müssen dem Anliegen der Jenische anerkannt zu werden und ihre kulturelle Identität auch leben zu können und anerkannt zu wissen, dem müssen wir stattgeben. Ich bin da doch ein Stück weit hoffnungsfroh.
Sagt Klaus Vater, ehemaliger stellvertretender Regierungssprecher, der sich heute für die Interessen der Jenischen einsetzt. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. We'll be right back. Anträge ausfüllen oder Dokumente beantragen. Für viele Menschen mit Migrationsgeschichte ist der Gang zum Amt oft mit vielen Barrieren verbunden. Oft haben sie schlicht keine Ansprechpartner und dazu kommen Verständnisprobleme oder kulturelle Unterschiede. Und das, obwohl ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland laut Statistischem Bundesamt eine Migrationsgeschichte hat. Nur Beschäftigte aus diesen Einwandererfamilien sieht man im öffentlichen Dienst kaum. Vielfalt unter Beamten, Fehlanzeige. Wie Behörden für mehr Vielfalt sorgen können, damit hat sich das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung bereits 2019 beschäftigt. Und die AutorInnen haben festgestellt, da bald die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, kann durch Neueinstellungen eine höhere Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte erreicht werden. Dafür müsse aber ein konsequenter Paradigmenwechsel erfolgen. Mit einem guten Beispiel geht nun der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf voran und will mit einer kulturellen Öffnung der Verwaltung auch die Gesellschaft widerspiegeln. Nalan Sipa berichtet.
Graue Wände, Steinböden, labyrinthartige Flure. So sieht es in den meisten Rathäusern in Berlin aus. Und so ist nun mal die Bürokratie. Kalt und kompliziert. Das ist sie aber vor allem für Menschen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, wie zum Beispiel Meltem Tekin aus Berlin. Die 57-jährige Tekin arbeitet seit 35 Jahren als Putzkraft.
Ich scheue mich davor, zum Amt zu gehen. In erster Linie wegen Sprachproblemen. Mein Deutsch ist nicht so gut. Und sobald die Beamten das merken, sehen sie mich herablassend an. Sie helfen da nicht weiter. Sie lösen meine Probleme nicht. Ich wünschte, es gäbe mehr Beamte mit Migrationshintergrund. Ich wünschte, ich könnte ihnen meine Probleme auf Türkisch erzählen.
Doch türkischsprachige Beamte in ihrem Bezirk Lichtenberg gäbe es kaum. Daher sei Tekin immer auf ihre Kinder angewiesen. Generell sind Beamte mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst rar. Zwar gibt es aus Datenschutzgründen keine genauen Zahlen darüber, doch der Anteil der Migranten in der Gesellschaft sei in der öffentlichen Verwaltung nicht wiederzufinden, sagen Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Magdalena Nowitzka, eine der Verfasserinnen, nennt hierfür mögliche Gründe.
Zu einem hängt das zusammen mit der Migration nach Deutschland, dass natürlich viele Gastarbeiterinnen aus Ländern kamen, aus Regionen und aus Berufen und sozialen Schichten, die eventuell nicht gedacht waren für den öffentlichen Dienst. Es gibt auch nicht bis heute das Bewusstsein, dass die zweite, dritte Generation durchaus Interesse haben kann an der Arbeit im öffentlichen Dienst. Und es gibt auch nicht unbedingt Programme, die das unterstützen.
Das könnte sich bald ändern, denn viele Beamte aus der Babyboomer-Generation gehen bald in Rente. Dies sei, so Nowitzka, eine gute Chance, die Stellen neu zu besetzen. Der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Hier leben 340.000 Menschen. Ein Viertel davon hat einen ausländischen Pass. Doch der Anteil der Beschäftigten in dem Bezirksamt mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft beträgt 1%. Dabei können Ausländer auch Angestellte im öffentlichen Dienst werden und EU-Ausländer sogar Beamte. Leon Godefroy, Leiter des Integrationsbüros, will die Quoten erhöhen.
Der eine Schritt ist, dass wir uns im Personalbereich verändern müssen. Und der zweite Baustein, den wir bearbeiten wollen, ist der Bereich Organisationsentwicklung. Wir brauchen Schulungen, Diversity-Schulungen, Schulungen zum Thema Umgang mit Vielfalt für die gesamte Belegschaft. Und der dritte Baustein, der Gedanke der Dienstleistungsorientierung. Wir müssen uns darum Gedanken machen, wie wir auch für die Menschen da sind, die vielleicht nicht so gut die Amtssprache Deutsch sprechen.
Dafür hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf als erste Kommune in Berlin ein Team an Sprachmittlern und Verwaltungslotsen ins Leben gerufen. Die Lotsen sprechen unter anderem Russisch, Arabisch, Kurdisch, Türkisch oder Französisch und helfen den Bürgern beim Ausfüllen der Anträge oder bei den Gesprächen mit Sachbearbeitern. Der Bezirk ist auch Vorreiter bei dem Programm »Berlin braucht dich«. Es ermögliche Jugendlichen mit Migrationshintergrund einen Shortcut, eine Abkürzung in den öffentlichen Dienst.
Das heißt, wenn Sie hier mit Auszubildenden sprechen, die haben sich beworben, weil die Tante gesagt hat, mach das, das ist ein sicherer Job. Und gerade Jugendliche mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte haben genau diese Vorbilder häufig nicht. Und trotzdem sind die natürlich ganz wichtig für uns. Die wollen wir trotzdem haben in unseren Ausbildungsberufen. Und da müssen wir halt andere Wege finden. Und diese Jugendlichen müssen nicht über das formale Auswahlverfahren sich auf einen Ausbildungsplatz bewerben, sondern können sich in diesem Praktika praktisch beweisen und bekommen so den Zugang zur Ausbildung zu uns.
Nein?
Hallo.
Malwe Dikme hat den Zugang zum öffentlichen Dienst alleine gefunden. Die 30-jährige junge Frau kommt eigentlich aus Hamm und arbeitet seit 3 Jahren im Rathaus Tempelhof Schöneberg. Dikme ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Als sie in ihrem Bekanntenkreis erzählte, dass sie im Rathaus Wirtschaftsberaterin werde, stieß sie auf fragende Gesichter.
Viele haben gefragt, was ich dann mache, ob ich dann Ausweise beantrage, ob ich Reisepässe mache. Und da habe ich gesagt, nee, der Bereich, für den ich arbeite, ist Wirtschaftsförderung. Also viele konnten damit gar nicht wirklich viel anfangen, so wie ich auch. Deswegen kam für mich Verwaltung in dem Sinne nicht auch in den Sinn. Also ich habe zwar, okay, Bundesministerien, die sind einem bekannt, man weiß auch, was sie tun, aber das auch in einem Rathaus, die ja direkt mit den Menschen, mit den Bürgerinnen zusammenarbeiten, dass es da auch so interessante Jobs geben kann, das war mir vorher so gar nicht bewusst. Und ich denke, dass das für viele vielleicht auch so ist.
Nicht nur das. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund in staatlichen Ämtern arbeiteten, würden staatliche Dienstleistungen für Migranten erst wahrnehmbar, so Dikme. Wie zum Beispiel kürzlich bei den staatlichen Corona-Hilfen.
Da hatten wir auf unsere Internetseite geschrieben, dass wir das auch in mehreren Sprachen anbieten. Ein Herr hat mich angerufen und gesagt, er hat gehört, dass ich das auch auf Türkisch machen kann. Und nachdem wir zu Ende gesprochen haben, habe ich ihm gesagt, die Wirtschaftsförderung ist immer für ihn da. Also egal, welche Probleme er hat, er kann immer zu uns kommen. Und die Info war ihm noch nicht bekannt.
Auf in die Zukunft. Migranten im öffentlichen Dienst. Ein Beispiel aus Berlin erzählt von Nalan Sipa. Und das war das DLF-Magazin für heute. Die einzelnen Beiträge unserer Sendung, aber auch die komplette Sendung, können Sie nachlesen und nachhören im Internet oder über unsere kostenlose Mediathek-App. Die Redaktion dieser Sendung hatte Melanie Longerich, am Mikrofon war Matthias von Lieben. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.